In der Liga läuft es für die Bayern, sie marschieren und die Konkurrenz Leverkusen und Dortmund verliert so ein bisschen den Kontakt. Nur der Konkurrent aus Leipzig hält noch Schritt, baut den Startrekord sogar weiter aus. Wird das vielleicht das große Jahr der Bullen in dieser Saison? Und was ist eigentlich bei Bayer und dem BVB los? Wir schauen uns mal die Lage in der Bundesliga nach dem 8. Spieltag an. Heute am Montag, dem 28. Oktober.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast.
Heute mit Malte Asmus am Mikrofon und mit Florian von Stackelberg, Kommentator bei Sky Schweiz, RTL und Dein. Hallo Flo.
Hallo Malte, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du Zeit hast, ein bisschen auf diesen 8. Spieltag zurückzublicken mit uns. Was ist denn dieser 5:0-Sieg der Bayern gegen Bochum wert, wenn wir gleich richtig einsteigen? Was sagt der über Companys Hurakiri-Stil aus?
Sehr gute Frage. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig einzuordnen. Vorne hui, hinten diesmal auch hui. Die Bayern sind offensiv exzellent unterwegs und ich glaube aber gegen einen Sieg gegen Bochum, da muss man immer vorsichtig sein mit der großen Einordnung. Wenn man das unter der Woche gesehen hat, was da gegen Barca los war, dann kommt man da relativ schnell, glaube ich, wieder auf den bayerischen Teppich zurück.
Wobei ja der 4:0-Sieg von Barca gegen Real im Klassiko dann vielleicht auch diese Niederlage noch ein bisschen in ein etwas schöneres Licht rückt.
Ja, das stimmt schon. Habe ich mir währenddessen auch gedacht, während ich den Klassiko gesehen habe. Aber ich glaube, Real hat sich einfach die Bilder vom Bayern-Spiel nicht angeguckt. Die haben nämlich die gleichen Fehler gemacht und haben dafür genauso kassiert wie der FC Bayern.
Und die Bayern können zumindest für sich sagen, okay, es geht auch anderen so. Die gehen auch bei Barca etwas unter. Aber für die Bundesliga könnte man ja zumindest zum jetzigen Stand sagen, eigentlich können sich die Bayern nur selbst schlagen, wenn sie eben hinten etwas sorgloser verteidigen, als sie das jetzt gegen Bochum gemacht haben. Obwohl, da könnte es in einer 8. Minute hätte es da ja auch dann schon den Gegentreffer geben können. Aber diesmal war Min Jae Kim ein bisschen schneller.
Ich hatte lustigerweise den gleichen Gedanken während des Spiels, dass ich mir gedacht habe, eigentlich können sich die Bayern nur selber schlagen. Wenn sie ihr Top-Niveau abliefern, dann ist keine Mannschaft in der Nähe der Bayern in der Bundesliga.
Siehst du da eine Gefahr gegen Mainz im Pokal? Erstmal ist es in Mainz, da haben die Bayern sich ja schon öfter mal schwer getan und es ist Pokal.
Das stimmt, das war in den letzten Jahren nicht so richtig der Wettbewerb des FC Bayern. Grundsätzlich muss man, glaube ich, aber immer sagen, die Bayern natürlich klarer, haushoher Favorit, müssen das Ding eigentlich ziehen, aber you never know, es ist Pokal und wie gesagt, die Bayern haben da in den letzten Jahren nicht ganz so gut ausgesehen.
Ja, mal gucken, dieses Jahr scheinen sie heiß zu sein, auf den Pokalwettbewerb endlich mal wieder nach Berlin zu kommen. Und sogar Jamal Musiala entdeckt ja sein Köpfchen. Erst das dritte Kopfballtor in seiner Karriere. Gut, der kann es auch besser mit den Füßen eigentlich. Aber ist das, hat der SID, glaube ich, gefragt, ist ein neues Level freigeschaltet worden?
Ich fand, das neue Level wurde eher da freigeschaltet, als er für Harry Kane aufgelegt hat. Das war mal wieder zum mit absoluter Zunge schnalzen. Klar, dass der Kopfball, aber das müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, ob er dann tatsächlich so kopfballstark ist, ob sich das auch langfristig oder nachhaltig auswirkt.
Dann gucken wir mal lieber, apropos neues Level, ob vielleicht RB Leipzig jetzt auf einem neuen Level steht. Man sagt ja immer so schön, wenn die Bayern schwächeln, dann musst du da sein als Konkurrent. In der letzten Saison war es Leverkusen, ja. Und dieses Jahr, vielleicht sind es die Leipziger. Das machen wir jetzt mal im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
RB Leipzig ja schon mit einer wirklich beeindruckenden Serie momentan unterwegs. 19 Bundesligaspiele, saisonübergreifend ohne Niederlage. Es läuft bei den Leipzigern zumindest auf nationaler Ebene. International sieht das ja auch ein bisschen anders aus. 0 Punkte in der Champions League. Aber konzentrieren wir uns mal nur auf die Bundesliga. Dieser 3:1-Sieg gegen Freiburg, das war ja auch dann ein Sieg, wo man bei anderen Vereinen sagen würde, Mentalität, ganz großes Thema. Bei Leipzig offensichtlich kein Thema.
Ja, das stimmt. Die Leipziger spielen in dieser Saison mit einem verblüffenden Selbstverständnis, finde ich. Du hast schon den Winning Streak angesagt, den sie gerade haben, oder den ungeschlagen Streak von 19 Spielen. Das hat vor allem im Defensivbereich mit dem Defensivbereich zu tun. Sie sind die Mannschaft in den Top 5 Ligen Europas, die bisher die wenigsten Gegentore kassiert hat, mit nur 3. Hat natürlich auch mit dem 4:4 von Juventus zu tun gegen Inter Mailand am vergangenen Wochenende. Aber das soll die Leistung gar nicht schmälern. 3 Gegentore in 8 Spielen ist bombastisch. Und wenn du dann hinten raus das Spiel gegen Freiburg so ziehst, da gehört schon eine gehörige Portion Respekt verliehen nach der Leistung, finde ich. Also 1A, was die Leipziger bisher spielen.
Verdienst von Marco Rose aus deiner Sicht und seiner Taktik und auch seiner Herangehensweise an solche Spiele?
Kurz gesagt, ja. Klar, der Trainer ist immer der allererste Verantwortliche für das, was auf dem Platz passiert. Wird nur häufiger, finde ich, in negativen Phasen direkt zur Rechenschaft gezogen. Aber auch in den positiven Phasen darf man das mal machen. Und ich glaube, in dem Fall ist es durchaus gerechtfertigt, das auch Marco Rose und seinen taktischen Ideen dazu zu ordnen. Vor allem, wenn wir auch auf die anderen Clubs nachher schauen, die ja mit ihren Verletzungsproblemen irgendwie ein bisschen große Probleme haben. Bei den Leipzigern fehlen auch einige und die fangen das aber auf. Also als Gesamtkonzept fangen die das auf. Das finde ich auch ebenfalls respektabel bisher in dieser Saison.
Und das ist ja schon ein ziemlicher Aderlass, den sie da auch in Leipzig haben. Ich meine, Xavi Simons, den verkraftest du jetzt auch nicht mal so eben, dass der ausfällt. David Raum, beide werden ja wohl auch 2025 gar nicht mehr zum Einsatz kommen, also erst im neuen Jahr dann wieder zurückkommen. Xaver Schlager ist noch ein paar Wochen verletzt. Also insgesamt nur 16 einsatzfähige Feldspieler. Peter Gulagi jetzt als Torwart auch noch angeschlagen. Scheint nicht ganz so schlimm zu sein, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir da auch noch keine ganz genauen Daten. Rose wollte ja trotz Dreifachbelastung eher mit einem überschaubaren Kader in die Saison gehen. Ist das nicht doch was bei aller Kompensation, die du eben angesprochen hast, was ihm doch noch auf die Füße fallen könnte? Weil Aderlass ist groß.
Ja, natürlich. Klar, das kann passieren. Aktuell ist das kein Thema, aber wir sind auch erst am Saisonbeginn. Sowas wird ja dann eher zum Saisonende zum Thema, wenn die Kräfte sowieso schwinden, wenn du den Akku nicht mehr auf 100% aufladen kannst zwischen den Spielen, was sie jetzt sowieso schon nicht können, aber dann noch weniger. Das kann schon noch zum großen Thema werden. Aktuell ist es keins.
11 Spiele sind es noch bis Weihnachten, also von daher noch ein ziemlicher Ritt und das eben mit so einer angeschlagenen Kiste. Also ich fürchte, dass da in den nächsten Wochen das Thema doch nochmal draufkommt, weil gerade auch gegen stärkere Gegner dann noch Freiburg, klar, darf man nicht unterschätzen, haben super Saisonstart gehabt, aber ist ja insgesamt noch ein relativ brüchiges, nicht ganz gefestigtes System. Von daher, da kann man so ein 3:1 dann vielleicht mal rausholen, wenn man da entsprechend zu Werke geht, aber gegen stärkere Gegner, Bayern zum Beispiel?
Könnte es dann schwierig werden, absolut. Ja. Oder auch gegen Dortmund am kommenden Samstag schon. Das wird die nächste Probe, wo sie erstmal unter Beweis stellen müssen, warum der Saisonstart so gut war, wie er war. Wenn wir da mal reingucken auf die Gegner, da waren jetzt auch nicht die allergrößten Hochkaräter dabei. Mhm. Auch das muss irgendwie in die Gesamtrechnung mit einbezogen werden. Außer Leverkusen, dieses Spiel, wo sie auch gewonnen haben, wo sie richtig gut gespielt haben. Ansonsten aber Gegner wie Mainz, wie Bochum, wie Augsburg mit dabei gewesen. Jetzt eben Freiburg, die in guter Form gekommen sind, aber natürlich trotzdem nicht zur absoluten Elite der Liga gehören. Und da will RB hin. Und deswegen müssen sie sich mit denen messen und in diesen Spielen dann eben auch unter Beweis stellen, dass es da ist, dass sie da sind, wo wir sie aktuell einschätzen.
Ganz genau. Du musst die erstmal schlagen. Das sind ja auch Punkte, die jetzt zum Beispiel dann gegen solche Gegner von Dortmund zum Beispiel liegen gelassen werden. Du hast beide Konkurrenten schon angesprochen, über die wir natürlich auch jetzt noch sprechen. Gucken wir uns dann gleich mal die Dortmunder an, die dann eben in Augsburg gepatzt haben, nachdem sie schon bei Real Madrid eine 2:0-Führung nicht halten konnten, sondern am Ende richtig eingebrochen sind. Jetzt der nächste Nackenschlag. Wo siehst du, beziehungsweise das fragen wir uns ja seit Jahren, wo kommt das her, dass die Dortmunder so Wetterwende spielen? Mal gut, mal schlecht. Die einzige Konstanz, die sie da haben, ist ja eigentlich die Inskonstanz, wobei es jetzt ja offensichtlich eher konstant schlecht wird.
Das stimmt. Wo das herkommt, ich glaube, da gibt es gar nicht den einen Weg. Ich habe das Gefühl, in vielen Beziehungen sind die Dortmunder nicht absolutes Top-Level in Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass sie zum einen viele junge Spieler holen, die sie entwickeln wollen. Und junge Spieler haben ganz natürlich größere Leistungsschwankungen als lange erfahrene Spieler, die wissen, wie es auf dem Niveau läuft. Dann hast du das gleiche Thema auf der Trainerposition. Bei Terzic hast du einen relativ unerfahrenen Trainer geholt. Jetzt hast du mit Nuri Sahin den nächsten relativ unerfahrenen Trainer geholt. Also jetzt auch keiner, der dir langfristig mal für viele Spiele viel Ruhe gibt. Mhm. Das mal vielleicht von der Transferidee her geleitet, wo das herkommen kann. Und zum anderen natürlich vom Spielerischen, dass es als Mannschaft scheinbar nicht 100% passt. Dass der Trainer auch Entscheidungen getroffen hat, mit Emre Can zum Beispiel, ihn erstmal rauszunehmen, ihn auf die Bank zu setzen, damit dein Leitwolf, zu verunsichern. Und damit kann das natürlich auch die komplette Mannschaft sich auswirken. Sie haben Probleme im Spielaufbau. Da wirkt es wenig dynamisch. Da funktioniert die Spielidee von Nuri Sahin noch nicht wirklich. Und. Also ich glaube, wir können ganz viel weitermachen. Und die vielen Verletzten mit in Kombination einem dünnen Kader sind das nächste Problem.
Ja, denn das ist ja auch jetzt für das Pokalspiel dann in Wolfsburg auch ein Ding, dass da, ich glaube, insgesamt 8 Leute fehlen und dass dann eben wieder neue, junge Leute reingeschmissen werden müssen, um ja da die Lücke zu stopfen. Aber wenn du die Transferpolitik kritisierst und auch die Zusammenstellung des Kaders im Großen und Ganzen und sagst, es sind zu wenig erfahrene, richtige Führungsspieler dabei. Es sind ja ein paar Ältere auch geholt worden. Groß zum Beispiel. Gut, der ist jetzt im deutschen Fokus erst seit ganz kurzer Zeit, eben seit kurz vor der EM. Aber trotzdem, er ist ja jemand, der schon ein gewisses Alter hat, auch einiges erreicht hat. Waldemar Anton, immerhin beim VfB Stuttgart, auch schon mal eine starke Saison gespielt. Guirassy, gut, den können wir ein bisschen ausnehmen von der Kritik, weil der war erst verletzt und als er kam, ist er einer der wenigen Lichtblicke bei den Dortmundern. Aber auch mit Sabitzer oder Süle, da stehen ja eigentlich sehr erfahrene Spieler dann auch, die schon einiges auch gewonnen haben im Kader. Warum kriegen die das nicht gebacken, die anderen mitzureißen und dann ihrem Anspruch als Führungsposition oder als Führungsspieler dann tatsächlich auch gerecht zu werden?
Das ist die große Frage. Und da wirkt der Kader für mich, oder zumindest wenn man die Spieler auf dem Spielfeld beobachtet, und ich glaube, jeder, der schon mal eine Mannschaftssportart gemacht hat, kann das nachvollziehen, das wirkt nicht wie eine Einheit, die zusammenkämpft, die zusammenhält, die alles so macht, dass es für die Mannschaft das Beste ist. Mhm. Und ich glaube, da hast du einfach ein Problem beim BVB, dass das aktuell scheinbar nicht zusammenzupassen scheint.
Didi Hamann hat bei Sky 90 gesagt, ihm scheint es so ein bisschen, dass die Mannschaft auch gegen den Trainer spielt.
Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass man sich da verschworen hat und gesagt hat, wir wollen den Sahin nicht mehr. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Mannschaft nicht zusammen funktioniert aktuell. Es kämpft nicht jeder für jeden bis zur letzten Sekunde. Es macht nicht jeder nochmal die 2 Extrameter. Mhm. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass sie den Trainer nicht mehr wollen oder nicht, ich finde, das ist schwer zu beurteilen. Aber es wäre zumindest eine Interpretationsmöglichkeit, die Hamann da gebracht hat.
Was Sahin selber an der Mannschaft kritisiert, ist ja, dass die Mannschaft zu verkopft die ganze Geschichte angehe. Das ist ja dann auch, da kritisiert er sich aber ja auch irgendwo selber, weil er es nicht schafft, der Mannschaft Lockerheit zu geben. Seine Ideen so zu vermitteln, dass sie vielleicht dann auf dem Platz ja nicht nur die Vorgaben erfüllt, sondern auch in Situationen, wo vielleicht mal keine Vorgabe dezidiert gegeben wurde, dann eigene Entscheidungen zu treffen.
Ja, bin ich voll bei dir. Und das hat man in den beiden Spielen jetzt unter der Woche auch gesehen. Beim Madrid-Spiel, aber auch beim Augsburg-Spiel. Sahin hat vor allem im Madrid-Spiel extrem eingegriffen durch seine taktische Umstellung, die sich dann ja im Nachhinein als Knackpunkt im negativen Sinne ausgewirkt hat. Und auch beim Augsburg-Spiel hat er es nicht geschafft, seiner Mannschaft nach einer Führung eine gewisse Sicherheit zu geben, dass die aus dem Bauch raus Fußball spielt, sage ich mal. Einfach macht, ohne groß nachzudenken. Und da muss man natürlich fragen, wo das Ganze herkommt. Sind seine Vorgaben zu strikt? Sind sie zu wenig? Sind sie falsch der Mannschaft übermittelt? Oder hat er einfach die Spieler nicht, die Vorgaben umsetzen können, so wie er spielen lassen möchte? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich da stellt.
Wobei bei der letzten Vermutung, die du eben geäußert hast, wäre es ja dann auch so, dass er vielleicht dann auch seine Art der Spielweise an seinen Kader anpassen müsste. Also ist er unterm Strich vielleicht auch einfach noch nicht erfahren genug? Traut er sich oder ist er vielleicht überfordert, in Anführungsstrichen, mit dieser Situation bei einem eigentlich Top-Club?
Ja, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall die Erfahrung noch nicht gemacht auf der Position, auf der er jetzt ist, mit der volltragenden Verantwortung, die er dafür übernehmen muss. Das steht auf jeden Fall fest. Aber eigentlich oder theoretisch hat er ja auch genug Berater an der Seite, die ihm weiterhelfen könnten. Und da finden ganz sicher auch Gespräche statt, zum Beispiel mit Sebastian Kehl oder mit Lars Ricken. Aber aktuell scheint es nicht vom Trainerteam aufs Team überzugehen, was er sich erwartet, um da möglicherweise Verbesserungen herbeizuführen. Klar, große Verletzungssituation haben wir ja schon besprochen. Auch da tust du dir natürlich irgendwie keinen Gefallen und das wird ja auch nicht sicherer, wenn du da junge Kerle reinwirfst, die ihr Debüt machen müssen oder ihr Debüt machen dürfen. Aber alles in allem ist es natürlich auch schwierig, so diese Lockerheit wiederzubekommen, sondern die sind jetzt gerade in diesem Negativkreislauf, schlechte Ergebnisse, nach Führungen Niederlagen, das macht dich natürlich nochmal ein Stück verkrampfter und führt dann natürlich dazu, dass du noch unfreier Fußball spielst.
Mit der Razer Euro to Victory featuring Rocket League. In den nächsten Gang schalten und mit dem Season Pass epische Gewinne wie den Razer Mechanic Epic Gamescom Edition mit Intel Core i9 Prozessor abstauben. Jetzt anmelden auf eraser.gg. Gamen ohne Kompromisse. Performance weitergedacht mit den Intel Core Prozessoren.
Wie lange, glaubst du, guckt man sich das in der Führungsetage bei Dortmund an? Die Erwartungen sind natürlich groß. Das Vertrauen, zumindest was man öffentlich hört im Moment zum Trainer, ist aber noch da. Ricken und auch Kehl haben den Trainer aus der Schusslinie genommen, haben sich dann eher dann auch tatsächlich auf die Spieler erstmal fokussiert und gesagt, ja, die müssen sich jetzt mal hinterfragen, warum sie das, was sie eigentlich können, eben nicht abrufen. Nun ist das ja oft der erste Reflex, bevor man dann sagt, naja gut, okay, dann müssen wir doch noch eine Reißleine ziehen. Denn was wir punktetechnisch ja bei Dortmund sehen können, das ist die schlechteste Saison seit 10 Jahren.
Ja, 1,63 Punkte pro Partie. Ich habe das mal vorhin kurz hochgerechnet. Das wären 55,4 am Schluss der Saison. Das hat in den letzten 5 Jahren nie zur Champions League gereicht. Also da muss man das natürlich im Auge behalten. Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern in Dortmund schnell die Reißleine gezogen werden wird. Ich glaube nämlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Das hat man bei Terzic schon gesehen. Der stand auch relativ häufig auf der Kippe. Am Schluss wurde man mit dem Champions-League-Finale belohnt. Und es hat sich dann am Schluss doch irgendwie gelohnt, lange an ihm festzuhalten. Ob man daraus oder welche Schlüsse man daraus gezogen hat oder daraus ziehen wird, das ist jetzt abzuwarten. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass es die Karte gezogen wird, dass man sagt, junger Trainer, Entwicklungsmöglichkeiten sind riesig und die soll er bitte bei uns ausentwickeln und damit dann auch aus den schwierigen Phasen lernen und uns als Mannschaft, uns als Verein, aber auch sich selber gleichzeitig weiterbringen. Und da brauchst du natürlich auch solche schwierigeren Phasen, aus denen du wieder rausfindest.
Also, indem man wachsen kann. Das wäre ja dann aber auch ein Learning für den ganzen Verein, weil man hat ja doch in der jüngeren Vergangenheit da anders reagiert. Zum Beispiel auch bei Marco Rose, wo ja schon ein zweiter Platz am Ende als nicht genügend gesehen wurde und man ihn dann mehr oder weniger zu Leipzig rausgeschmissen hat, sodass Leipzig ihn sich dann krallen konnte. Und die ja nur in den 2,5 Jahren, wo er dort wirkt, ja durchaus auch einen Weg nach oben gefunden haben. Da gab es ja auch zwischendurch mal so Phasen, wo es ein bisschen geknirscht hat, aber insgesamt die Entwicklung ging nach oben. Hatte man mit Rose vielleicht auch zu wenig Geduld
bei den Dortmundern? Es könnte sein, dass man mit diesen jungen Trainern vor allem jetzt einen Paradigmenwechsel auch eingeleitet hat in dem Umgang mit schwierigen Phasen, weil man hatte davor auch schon herausragend gute Trainer, auch mit Thomas Tuchel, der glaube ich, sportlich fast alles geliefert hat, was man sich gewünscht hat, und hat dann aber nicht mit denen weitergemacht. Und da kann man in der Historie noch weit zurückgehen beim BVB. Mit Terzic hatte man mehr Geduld, was sich, wie gesagt, am Schluss, glaube ich, zumindest Champions League-technisch ausgezahlt hat. Warum nicht auch mit Nuri Sahin?
Gucken wir mal, wie sie das da weitermachen. Auf jeden Fall die Station, die jetzt unter der Woche ansteht am Dienstag, ist im DFB-Pokal in Wolfsburg. Jetzt hat Ralf Hasenhüttl schon im Vorfeld gesagt, ah ja, starker Gegner, tolle Mannschaft, tolle Spieler.
Gut, er muss hat jetzt er ja sagen.
Ich wollte gerade sagen, er hat jetzt auch verschwiegen, dass man die im Moment eben nicht so sieht. Aber wie siehst du es? Gibt es da eine Chance für Dortmund nach den 2 Nackenschlägen jetzt dann auch unter der Prämisse, dass da eben 8 Spieler fehlen. Adeyemi, Reyna, Süle, Sabitzer angeschlagen, ist auch fraglich. Anton fraglich, Riasson ist fraglich. Also geht da was im Pokal?
Für den BVB meinst du?
Ja.
Klar, also der BVB ist nach wie vor für mich der Favorit in diesem Spiel. Gegen Wolfsburger, bei denen es auch nicht unbedingt gut läuft aktuell. Von daher, die Dortmunder müssen als Favorit da reingehen und sagen, wir wollen das Ding gewinnen. Überhaupt keine Frage. Gegen Wolfsburger, wie gesagt, bei denen es einfach auch nicht besonders gut läuft. 8 Punkte nach 8 Spieltagen. Wenn du da hinreist und sagst, wir sind hier der Underdog, dann hast du, glaube ich, irgendwas falsch gemacht als Dortmund.
Das wird Borussia Dortmund dann auch nicht machen. Und ich glaube, die Angst davor, dass Salih Özcan, der ja die Vorbereitung unter Şahin in Dortmund mitgemacht hat, da irgendwelche großen Geheimnisse ausplaudert und dann zum großen Stolperstein werden kann, würde ich jetzt auch nicht so unbedingt sehen. Aber das wird natürlich dann medial gerne aufbereitet.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich glaube auch, dass das eher ein Thema für uns Journalisten ist, als für die Spieler wirklich selbst.
Natürlich hat er ein bisschen was mitbekommen, aber ich glaube, ein Trainer und eine Scouting-Abteilung, die dann den Gegner studiert hat, hat im Zweifel dann aus den Spielen Ähnliches herausgelesen, wie ein Trainer oder ein Spieler dann im Training mitgekriegt hat. Anderes Problem oder andere Baustelle, Bayer Leverkusen. Meister in der letzten Saison, in dieser Saison stottert's. Vor allen Dingen die alten Tugenden, die in der Meistersaison ebenso großartig waren, die Defensive. Man hat nur 24 Gegentore in 34 Spielen hingenommen und das war ja ein wichtiger Faustpfand, ist nicht mehr da. Im Moment ziemlich löchrig. Softe Verteidigung nennt es Alonso. Granit Xhaka spricht von Abständen von bis zu 3 Metern vom Gegenspieler. Die haben doch nicht einfach das Verteidigen verlernt. Was ist da los aus deiner Sicht?
Ich habe mich bei der Frage erwischt, sind die satt? Ja. Sind die satter als letztes Jahr? Als Vizekusen bist du überall rumgereist und hast gesagt, ich will euch beweisen, dass wir es schaffen können, deutscher Meister zu werden. Wir sind eine so gute Mannschaft, wir haben diesen Ruf uns über Jahrzehnte erarbeitet, als Verein zumindest, immer nur Zweiter werden zu können. Ich will es euch unbedingt beweisen. Und es ist ja das gleiche Personal wie in der vergangenen Saison. Aber es sind vielleicht diese berühmten 1-3%. Granit Xhaka spricht übrigens sogar im Interview von 10-20%, die ihnen fehlen. Aber ich glaube, es sind eher diese 1-3%, die du vielleicht dann nicht mehr den letzten Biss hast, die Extrameter auch wieder da zu machen, defensiv die Räume zuzulaufen. Genau das, was sie letztes Jahr so stark gemacht hat, füreinander zu kämpfen, die taktisch hochkomplexe Verteidigungsart auch von Xabi Alonso umzusetzen, da braucht es einfach auch die Bereitschaft. Und die kann dann in solchen Momenten, gerade hinten raus zum Spiel, den Unterschied machen. Und das hat in Bremen genau das war das Thema. Ich habe diese 3-Meter-Aussage auch nochmal gehört, habe mir darauf hingehend nochmal das zweite Tor der Bremer angeschaut. Das war tatsächlich so. Wenn du an der Strafraumgrenze so viel Platz hast, dann nagelst du das Ding halt rein.
Ja, die Leverkusen. Und im letzten Jahr war es dann ja auch so, wenn wir die Bereitschaft zur Verteidigung war da, aber das Thema Matchglück oder Spielglück, das war ja auch immer da. Und sie haben auch da mal zurückgelegen, sind aber immer wieder zurückgekommen. Jetzt haben sie gegen Bremen eine zweifache Führung sogar verspielt, aber am Ende eben das Gegentor gekriegt in der Endphase und nicht dann hinten raus eben noch die Punkte geholt. Kann so Matchglück, was man vielleicht auch in der letzten Saison etwas überstrapaziert hat, irgendwann mal aufgebraucht sein? Oder ist das eine Konsequenz aus dem, was sonst eben auch in den Köpfen vorgeht?
Wahrscheinlich beides. Ja. Ich glaube, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Übrigens in Kiel ja auch schon 2-0 geführt, am Schluss 2-2 gespielt. Auch da hat man dann die Führung verspielt. Das, was du sagst, bin ich voll bei dir, weil du, das eine ist eine Mentalitätssache und du über eine Saison hinweg entwickelst du sowas. Wenn dir das 1-3 Mal gelungen ist, dann weißt du, das 4., 5., 6. Mal kommt das einfach, weil du, es hört sich immer ein bisschen blöd an, aber das Glück erzwingst, ja, das ist jetzt, muss ich 2 Euro in das Phrasenschwein hinter dir reinwerfen, ja, aber genau, es ist tatsächlich so, dass du halt dieses Selbstverständnis entwickelst, hinten raus noch was drehen zu können, weil du hast die Erfahrung gemacht, du weißt, wie es geht. Wenn dir das aber abhanden kommt und sich in die andere Richtung dreht, dann kann es halt auch mal schief laufen, wie es jetzt gelaufen ist, und es kann natürlich auch sein, dass du eine bestimmte Überperformance hast, die die Leverkusen im letzten Jahr definitiv in der Schlussphase hatten, die dann halt irgendwann mal wieder Richtung Norm ausschlägt und deswegen auch in die andere Richtung tendieren muss. Mhm. Es geht gar nicht anders. Dass das jetzt natürlich gerade der Fall ist und gerade häufiger der Fall ist bei Leverkusen, das macht es natürlich nicht besser für sie.
Wir haben eigentlich schon 9 Punkte nach Führung im Grunde verspielt in dieser Saison. Und das ist ja schon ein ziemlich eklatanter Wert, was sich dann eben auch aufs Tabellenbild ausschlägt oder niederschlägt. Platz 3 steht es im Moment, aber eben schon 5 Punkte nach 8 Spieltagen hinter den Bayern. Also das sind dann schon wieder fast die alten Verhältnisse, dieser respektvolle Abgang. Gut, bei Dortmund sind es sogar 7.
Mhm. Voll, absolut.
Aber da muss man eben gucken, dass die Leverkusener da den Turnaround schaffen. Jetzt spielen sie am Dienstag zu Hause im Pokal gegen Elversberg. Gut, wir wissen, Pokal eigene Gesetze, aber ist das ein Spiel, was dann auch dazu taugt, aus deiner Sicht, dieses Selbstvertrauen und diese alte Gewissheit wieder herzuholen, dass man dann auch diese Konzentration erstmal aufrechterhält, da jetzt vielleicht einfach mal einen klaren Sieg einfährt, wo diese ganzen Unzulänglichkeiten, die auftauchen, eben einfach nicht auftreten und dass man dadurch sagt, okay, hat geklappt, wir können es noch und jetzt greifen wir in der Liga wieder richtig an.
Die Frage ist, glaube ich, immer für die Spieler, wie viel Wert bemesse ich so einem Spiel bei? Und wenn du jetzt irgendwie Elversberg 4-0 weghaust und dann in die Liga gehst, dann weißt du im Hinterkopf, das war halt Elversberg und die haben wir halt, die sind Zweitligist und deswegen nur einigermaßen gut und da müssen wir gewinnen, auch in der Höhe und das passt schon. Wenn du jetzt Bayern zum Beispiel 4-0 weggehauen hättest im nächsten Spiel, ist eine ganz andere Gewichtung dieses Spiels und damit auch für Selbstbewusstsein, dass das natürlich exorbitant anders steigt, wenn du gegen Bayern spielst und dann natürlich auch das Wissen damit, dass du die einzelnen Elemente wieder eher vereint hast. Jetzt gegen Elversberg können, glaube ich, die Abstände größer sein und es wird trotzdem nicht ganz so viel passieren. Mhm. Von daher glaube ich nicht wirklich, dass das ein Spiel sein wird, an dem sie sich nachhaltig hochziehen können. Das kann natürlich ein bisschen was aufs Selbstvertrauenskonto mit einbezahlen. Du musst ja natürlich weiterkommen, ist überhaupt keine Frage. Aber ob das dich dann langfristig weiterbringt, das wage ich zu bezweifeln.
Was glaubst du bei den Bayern, dieses 5-0 gegen Bochum? Hat das einen ähnlichen Effekt, zumindest für die Bundesliga? Gut, wird es Selbstvertrauen bringen. Aber wenn dann in Europa die nächsten schweren Gegner treten. PSG ist irgendwann noch dran in dieser K.O. oder in dieser Liga-Phase der Champions League. Ist das was dann im Kopf vielleicht dann auch trotzdem diesen Nackenschlag von Barcelona dann da wegdrücken kann, dass sie dann sagen, ach komm, wir können doch vorne aber auf jeden Fall treffen. Gegen wen ist doch eigentlich egal.
Das kann man bestimmt so oder so sehen. Ich bin mir trotzdem sehr sicher, dass die Niederlage in Barcelona sehr viel schwerer wiegt als der Sieg in Bochum, auch wenn er deutlich ausgefallen ist. Das wird dem einzelnen Spieler vielleicht, dieses kennt glaube ich jeder, der mal ein Tor geschossen hat, irgendwo in der Liga, dieses kleine Feuer wieder zurückgeben und dieses ich kann's doch aber insgesamt als Mannschaft bringt dich glaube ich so ein 5-0 in Bochum nicht wirklich weiter.
Mal gucken, ob es dann im Pokal weitergeht gegen Mainz. Aber wenn du jetzt dir die Konkurrenten anguckst und dann nochmal auf Leipzig schaust, trotz Verletzungsproblemen und allem, was da dranhängt. Glaubst du, dass Leipzig in diesem Jahr in der Lage ist, den Bayern über lange Sicht Paroli zu bieten und tatsächlich da zu sein, wenn die Bayern schwächeln, ihnen vielleicht dann sogar in einem direkten Duell gefährlich zu werden? Weil sie haben ja durchaus schnelle Spieler und könnten dann in dieser Konterbewegung den Bayern schon in die Achillessehne da reingehen, in diese Achillesferse.
Das ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel.
Der muss in diesem Podcast sein. Wenn ich das nicht abfrage, werde ich geschlagen.
Dann wollen wir das mal verhindern. Also ich glaube, in einem direkten Duell kann ja wie immer alles passieren. Und da ist sicher auch Leipzig mal in der Lage, eine schlechte Bayern-Leistung für sich zu nutzen, das Ding zu gewinnen. Aber ich glaube, langfristig hast du keine Mannschaft, die so die starke Leistung auf so lange Sicht auch bringen kann, wie die Bayern in dieser Saison. Und sie sind dabei, sich zu stabilisieren. Sie finden wieder als Mannschaft zusammen, ich finde, das ist was man beim FC Bayern diese Saison eher wieder beobachten kann, dass sie als Mannschaft wieder besser zusammen funktionieren, dass die Kommunikation unter den Spielern eine andere ist auf dem Platz, die man zumindest so beobachten kann, dass der Zusammenhalt wieder ein anderer ist. Und deswegen, wenn wir gerade noch die Dinge mit einberechnen, die wir bei den Leipzigern hatten zuvor, mit dünnem Kader, vielen Verletzungen, viele auch längere Verletzungen, die da jetzt zutage treten, dann glaube ich nicht, dass Leipzig auf lange Sicht dem FC Bayern in dieser Saison eine wirkliche Gefahr darstellen kann.
Diese Trainerpersönlichkeiten, über die wir jetzt auch nebenbei natürlich dann immer gesprochen haben, Kompany, Alonso, Sahin, Rose, alles verdiente Spieler, die auch auf höchstem Level gespielt haben. Gut, Rose nicht ganz so hoch wie die anderen, zumindest nicht wie Kompany und wie auch Alonso. Sahin, ja, das war auch Spielerkarriere, auch mit sehr vielen Aufs und Abs. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht dann auch bei einer Bundesliga-Truppe, einen Trainer auch in engen Situationen zu haben, der wirklich mit dieser Autorität eines Gewinners sprechen kann? Also Kompany kann das, weil der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Alonso hat auch alles gewonnen, Sahin eben nicht. Ist das etwas, was in der Ansprache der Spieler dann irgendwann auch vielleicht auch negativ auf ihn zurückfallen könnte?
Ich glaube, die einzige Frage ist das, was du als Trainer daraus machst, aus deinen Erfolgen. Was das auch mit dir als Persönlichkeit macht. Macht Kompany oder Xabi Alonso mehr aus den Erfolgen als Spieler, zumindest in der Öffentlichkeit, finde ich, nicht wirklich. Und Sahin wirkt jetzt da auch nicht, als müsste er sich vor irgendjemandem verstecken. Oder als ob er sich kleiner machen würde, weil er als Spieler nicht ganz so erfolgreich war wie die anderen beiden. Ich glaube, das ist rein in der Persönlichkeit dieser Trainer am Schluss verankert, was sie selbst damit, wofür sie sich auch selbst halten und was sie dann den Spielern damit auch vermitteln können. Von daher ist das, glaube ich, von außen schwierig zu beurteilen, wenn man nicht im direkten Kontakt mit denjenigen ist. Es kann natürlich von Vorteil sein, weil du vorgelebt hast, wie es geht, erfolgreich zu sein. Vielleicht auch, weil du die Professionalität als Spieler mitgenommen hast in deinen Trainerjob. Aber ob da die Nuancen so exorbitant sind, das weiß ich nicht. Kompany, vergangene Saison in der Premier League, jetzt auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Was er daraus dann mitgenommen hat für den FC Bayern, das ist dann die andere Frage.
Wobei er da ja zumindest auch dann auch mal seine nicht ganz so verbindliche Art gezeigt hat, als er da in der Kabine dann auch schon mal explodiert ist. Aber das hat da jetzt nicht den entscheidenden Effekt gebracht, um seine Mannschaft dann vor dem Abstieg zu retten, aber hat ihm vielleicht dann den ein oder anderen, hat ihn zumindest in die Lage versetzt, dass die anderen ihm zuhören. Weil Didi Hamanns gestern auch gesagt hat, Nuri Sahin würde man es vielleicht jetzt nicht so zutrauen, so zu explodieren. Ist er vielleicht auch für die Dortmunder Mannschaft in der aktuellen Situation zu nett? Kann man das sagen?
Ich glaube, das kann man nicht sagen, weil du auch sehr individuell für eine Mannschaft zugeschnitten die Trainer brauchst. Ansonsten hätten wir ja dann nur Schreihälse sitzen, die ihre Mannschaft runterlaufen lassen vor der kompletten Presse, dass die sich mal anstrengen und dann strengen sie sich wieder an, dann sind sie plötzlich wieder gut. Also ich glaube, der Rückschluss ist viel zu kurz gedacht. Wenn wir die großen Trainer zurzeit anschauen, dann ist bei den allermeisten eigentlich so, dass man denen jetzt nicht zutraut, dass die den Wutanfall des Jahres bekommen bei der erstbesten Möglichkeit. Also Carlo Ancelotti habe ich, glaube ich, noch selten schreien sehen. Man weiß aber, dass er mit seiner Mannschaft sehr gut umgeht. Und es geht, glaube ich, auch nicht darum, die Jungs durch emotionale Ausbrüche irgendwo hinzubekommen. Das kann man vielleicht mal als Stilmittel irgendwo einsetzen, aber wenn du das dauerhaft machst, dann sagen die beim dritten Mal auch, zeigen die den Vogel und sagen, der schreit da sowieso, also ob ich mich anstrenge oder nicht. Von daher glaube ich nicht, dass Nuri Sahin zu nett ist für seine Mannschaft. Er versucht es mit anderen Mitteln vielleicht, die bei seiner Mannschaft ankommen oder nicht. Das ist die Frage.
Ich glaube, ein schreiender Ancelotti ist auch weniger gefährlich als einer, dessen Augenbraue über den Haaransatz wandert und das Kaugummi dann noch doller malträtiert, als das sowieso schon war. Ich glaube, dann ist Gefahr in Verzug bei Carlo. Und dann haben die Spieler richtig Angst, auch Vinicius Junior, der ja vielleicht Weltfußballer des Jahres werden könnte. Heute Abend, glaubst du, er wird gewählt oder wer wird dein Favorit?
Ja, also ich glaube, vom Fußballerischen her hätte er auf jeden Fall alle Trümpfe, die es dafür braucht. Und ich finde ihn auch einen überragenden Fußballer, was man jetzt so charakterlich und was da drumherum auf dem Spielfeld so macht, wenn man das mal ausblendet, dann kann man ihn, glaube ich, echt einen guten Fußballer finden. beim Rest tue ich mich persönlich etwas schwer.
Nicht nur du.
Das ist gut, gut zu wissen. Aber auch ansonsten, mit Rodri hast du natürlich jemanden, der einen großen Titel gewonnen hat in einem Turnier, das es nicht jedes Jahr gibt. Mit Manchester City vor allem auch eine richtig gute Saison gespielt hat. Also auch für den würde vieles sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe nicht so richtig viel auf diese Ballon d'Or-Entscheidungen mittlerweile. Ich habe mich da in den letzten Jahren etwas abgenutzt, sage ich mal, mit Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, 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 Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Das ist mir irgendwann dann zu viel geworden. Da habe ich tatsächlich meine Aufmerksamkeit auf andere, aus meiner Sicht wichtigere Entscheidungen getroffen oder gelegt.
Jetzt stehen zumindest mal andere Namen drauf. Mal gucken, es das wird stimmt, Abwechslung ja. reinkommen. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Abwechslung auch bei uns im FIFA-Pitch-Podcast morgen. Der Kollege Max Ropers. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Und zu Florian sage ich erstmal ganz vielen Dank, dass er mitgemacht hat heute und mit mir ein bisschen über die Bundesliga gequatscht hat. Danke.
Danke für die Einladung.
Und an euch noch der Hinweis, abonniert doch den FIFA Pitch Podcast gerne im Podcatcher eurer Wahl und lasst uns die ein oder andere Bewertung da. Freuen wir uns sehr drüber. Danke, bis zum nächsten Mal.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.